Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Heute ist es die 151. Sendung Computer Club 2. Es ist eine Sondersendung und wir haben auch einen besonderen Sendetermin. Es ist Rosenmontag, aber der Inhalt hat nichts mit Rosenmontag zu tun. Und auch unser Studiogast, der die nächsten 60 Minuten uns begleiten wird, hat, glaube ich, mit Rosenmontag auch nicht allzu viel zu tun.
Ganz kurz vorher begrüße ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch noch.
Da habe ich drauf gewartet, denn ich schließe mich dem an, was ich in letzter Zeit ja immer getan habe.
Ja, und selbst jetzt, wenn Sie heute Rosenmontag diese Sendung nicht hören, sondern später hören, ist ja immer noch interessant, auszudrücken.
Unser Gast heute ist Professor Thomas Kristaller. Wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns schon in der Zeit noch, als Sie bei der GMD waren, die ja jetzt Fraunhofer-Institut geworden ist. Sie waren immer der Mann mit den vielen schönen Robotern. Damals haben Sie sehr grundsätzlich geforscht und haben sich Gedanken gemacht darüber, was ein Roboter gegenüber einem Menschen überhaupt ausmacht. Und jetzt müssen Sie ein bisschen Fraunhofer-mäßig ein bisschen mehr so in die Anwendungen hinein. Das macht aber vielleicht auch Spaß.
Ja, klar, das macht natürlich auch Spaß. Vor allen Dingen, wenn man von der Ingenieursseite herkommt, möchte ich natürlich auch gerne sehen, dass Dinge in der Welt sind, die bei mir im Institut entwickelt worden sind und die auch einen Nutzen haben. Also dagegen spricht überhaupt gar nichts. Aber es ist natürlich klar, wenn man sehr stark auf einer interdisziplinären Seite steht, wo dann die Naturwissenschaften die Partner sind, Philosophie und Sprachforschung, dann ist man natürlich vom harten Engineering in der Anwendung erstmal ein Stück weit weg und das habe ich halt in den vergangenen Jahren eben auch gemacht.
Wie definieren Sie eigentlich einen Roboter? Aus dem Namen heraus kommt ja von Robotnik, von Arbeiten. Mhm. Ist das eine Arbeitsmaschine oder wie beschreiben Sie es?
Die ursprüngliche Bedeutung, haben Sie ja schon angedeutet, kommt aus dem slawischen Sprachraum, Robot, und bedeutet eigentlich Übernahme von Sklavenarbeit. Also das ist so ganz salopp gesagt, die Vorstellung gewesen Anfang des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg, als die ersten Industrieroboter entwickelt worden sind von Joe Engelberger, waren das Handhabungsautomaten, das ist der technische Begriff für diese Maschinen, die in den Fabriken stehen, vor allen Dingen in der Automobilindustrie, und dort die Autos fertigen, schweißen, lackieren, die Bleche biegen. Das ist natürlich harte Arbeit für den Menschen und der Roboter war immer gedacht in diesem Umfeld als das technische System, das Menschenarbeit übernimmt.
Ist ja auch sehr erfolgreich gewesen. Für viele war er vielleicht zu erfolgreich, denn immer gehen da irgendwelche Verluste von Arbeitsplätzen Hand in Hand, wobei es aber in der Tat die schlimmsten Arbeitsplätze sind, die der Roboter bisher so ersetzt hat. Wird das noch so weitergehen? Wird man feinere Roboter bauen jetzt oder werden das weiterhin solche Schwermaschinen sein?
Es wird in beiden Richtungen gehen. Also wir sehen, dass bei der Industrierobotik alle 3-4 Jahre eine neue sogenannte Generation von Industrierobotern kommt, die mehr können als die Roboter davor, die mindestens 2 andere existierende installierte Roboter ersetzen und dann nur noch halb so viel kosten. Also so ungefähr geht das. Und man wird natürlich bei der Produktion und Fertigung auch von großen Maschinen, sei es jetzt Airbus oder eben Automobile, aber auch Werkzeugbänke oder so etwas, wird man nicht auf die Mitwirkung der Roboter verzichten, weil sie inzwischen eben auch so hochpräzise Arbeit leisten können, dass es für einen Menschen, wenn er mit normalem Handwerkszeug arbeiten würde, es schwerfällt, genau diese Präzision dauerhaft auch tatsächlich zustande zu bekommen. Aber es gibt natürlich auch ganz andere Bereiche, mobile Roboter, also auf Rädern, auf Beinen, Ketten, schwimmend oder fliegend, die einen ganz andere Bereiche mit abdecken.
Diese anderen Roboter, die kommen ja dem Traum des Menschen nach diesen Sklaven eigentlich viel näher. Dass man sagt, hol mir mal ein Bier oder vielleicht auch nicht so trivial, wichtige Dinge wie zum Beispiel bei Unglücken, Unfällen, dass man Roboter hat, die nach Verschütteten suchen können. Nur das Problem ist ja, bisher hat man diese Roboter gehabt, die ja gar keine Roboter waren, weil sie gar nicht selbststeuernd waren, sondern da saß immer ein Mensch an einem Knüppel oder an einem Knöpfchen und hat fernbedient. Ist es denn denkbar, dass wir irgendwann Maschinen haben werden, die das ganz allein können, dass wir denen sagen, guck mal, ob da irgendwo noch Verletzte, Verschüttete sind, und dann marschieren die los und wissen, wie sie eine Tür aufmachen und können das alles zurückmelden?
Ja und nein. Also in dem Moment, wo die Ingenieure Standardsituationen definieren können und auch ein angemessenes Verhalten in einer Standardsituation formal darstellen können und das umsetzen können in Bewegungsprogramme, die in einem solchen Roboter drin sind, das wird möglich sein. Und da sind wir bestimmt noch nicht am Ende unserer Möglichkeiten angekommen. Aber gerade so etwas wie Katastrophenfälle, wo alles drunter und drüber geht, das Chaos da ist, gibt es keine Standardsituation in diesem herkömmlichen Sinne. Da ist alles ungeordnet, und zwar auf unvorhersehbare Art und Weise. Und da vermute ich, wird man über eine Fernsteuerung auf irgendeine Art und Weise nicht drumherum kommen.
Also der Mensch ist dabei?
Der Mensch ist in jedem Fall mit dabei. Ich denke, er ist sowieso mit dabei, weil Roboter sind Hilfsmittel für den Menschen, jetzt unabhängig, ob das im privaten Umfeld sein sollte, um eben das Bier zu holen, oder eben in professionellen Zusammenhängen. Es geht immer nur um uns und eben Hilfsmittel, die uns das Leben angenehmer machen können und zum Beispiel auch schwere Arbeit abnehmen können oder gefährliche Arbeit abnehmen können.
Na, nun gab es aber auch schon Leute, die weitergedacht haben, die haben vielleicht gesponnen, die davon geredet haben, dass Roboter irgendwann mal sich selbst reproduzieren können, dass die dann vielleicht den Menschen auch bekämpfen können, wenn sie sich selbst reproduzieren können, stärker sind als der Mensch, dass der Mensch dann gar keinen Platz mehr auf Erden hat. Marvin Minsky hat vieles erzählt in dieser Richtung. Ich hatte mal mit ihm ein Podiumgespräch, das muss ich eigentlich hier mal erzählen. Und plötzlich fehlte der Marvin Minsky. Er war abgehauen, 10 Minuten war er nicht an seinem Platz auf dem Podium oben. Und dann kam einer von draußen rein und sagte, der Minsky sitzt am Klavier und spielt Klavier. Und nach einer Viertelstunde kam er wieder und setzte sich wieder hin und hat wieder weiter diskutiert. War das schon roboterhaft, was er da vollbracht hat?
Ja, es ist, denke ich, erstmal menschlich. Also Menschen zeichnen sich schlicht und einfach dadurch aus, dass sie für alle Überraschungen gut sind. Also wir sehen das bei der Finanzkrise, wo überraschenderweise scheinbar ehrenhafte Manager versagen, indem sie fast kriminelle Handlungen getätigt haben. Wir sehen das in anderen Bereichen, wo Menschen überraschende Dinge tun. Brandstiftung in Australien, wo man sich fragt, wie kann jemand auf die Idee kommen? Aber offensichtlich, die Hälfte aller Brände scheint von Menschen gelegt worden zu sein, aus was für Gründen auch immer. Also der Mensch ist für jede Überraschung gut. Das ist einerseits natürlich ein Segen. Wir können dadurch kreativ sein, wir können Kunstwerke entwickeln, Musik entwickeln, die vorher noch nie da gewesen sind. Wir können technische Systeme wie eben zum Beispiel Roboter entwickeln, die vorher noch nie da gewesen sind. Aber wir können eben auch die ganze andere Kehrseite machen. Auch das, was noch nie da gewesen ist, alles an schrecklichen Dingen oder gefährlichen Dingen, das ist eben auch möglich. Marvin Minsky ist natürlich schon eine besondere Persönlichkeit, mit einer der Gründerväter der künstlichen Intelligenz in den 50er Jahren. Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer so ein Hinweis. Einige kennen vielleicht diese Serie Per Anhalter durch die Galaxis.
Eine meiner Lieblingsserien.
Ja, da kommt ja ein manisch-depressiver humanoider Roboter drin vor. Und wie heißt er? Marvin. Ja. Und er ist auch.
Was wollen Sie uns damit sagen?
Naja, ich denke, Adams hat schon ein paar Vorbilder auch im Kopf gehabt und könnte durchaus sein, jetzt also ohne Marvin Minsky zu sagen, dass er manisch-depressiv gewesen ist oder ist. Aber es gibt da menschliche Vorbilder, und dieser Marvin in Per Anhalter durch die Galaxis zeigt ein bisschen, worin die Möglichkeiten liegen, wenn Roboter menschenähnlich werden. Aber zurück zu Ihrer Frage. Halte ich das für möglich, dass das passiert, dass Roboter den Menschen ablösen als Lebensform, als Spezies? Nein.
Jetzt habe ich vorhin eine Frage gestellt, und Sie haben auch bei meiner Frage Nein gesagt, dass diese Roboter sich in absehbarer Zeit selbst steuern können und selbst entscheiden können, was sie tun und wie sie es tun. Warum nicht? Wenn ich mir überlege, ein Insekt hat vielleicht nur 800 Neuronen und kann fliegen und kann steuern und kann blitzschnell reagieren und findet sein Futter und findet seinen Partner und kann sich orientieren. Und wir haben Riesencomputer und die können das nicht. Wo ist das Problem?
Ja, zuerst mal kann es sein, dass es ein sprachliches Problem ist. Also wenn wir uns über diese Dinge unterhalten wie Autonomie, Selbstständigkeit, eigenständiges Handeln, muss man natürlich schon, also wenn man dann technische Systeme realisieren will, muss man schon irgendeine Form von Definition dafür haben, sonst kann man nicht bauen. Also sonst kann man philosophieren darüber vielleicht, ist aber unser Thema heute nicht oder nur am Rande. Man müsste eine genauere Definition davon haben, was heißt das eigentlich, autonom, selbstständig. Und Sie haben das schon angedeutet, es gibt Lebewesen, von denen wir erstmal sagen würden, ja, ja, das sind ja Lebewesen, Bienen zum Beispiel, können sich sehr gut orientieren, finden ihr Nest, die Nahrung, können mit anderen kommunizieren, haben ein Sozialleben, sind relativ klein, werden wahrscheinlich nicht so viel Gehirn im Kopf haben. Ne? Und das stimmt auch sicherlich. Deswegen ist die Frage, wann kann das anfangen? Und wir vermuten natürlich, dass es was mit der Größe des Gehirns zu tun hat oder mit der Komplexität des Gehirns in seiner Struktur, in den Prozessen. Meine Definition von Autonomie ist angelehnt an die antike Überlegungen. Autonomie heißt einfach, selbst bestimmen können, welche Handlungen ich durchführen will. Das heißt also, jedes Lebewesen hat allein durch die Körperlichkeit einen begrenzten Bewegungsvorrat. Ja, also wir Menschen können zumindest erstmal per se nicht fliegen, können auch nicht lange genug unter Wasser leben oder so etwas. Also wir sind eingeschränkt durch unseren Körper, aber trotzdem haben wir ganz viele Handlungsmöglichkeiten. Also wir können zum Beispiel sagen, wir legen Buschfeuer in Australien, das sei erlaubt, ja, alles geht, ja, oder wir können uns ein Gesetz geben, und das heißt das eigentlich, Autonomie in diesem klassischen Sinne, ein Gesetz geben, was den Rahmen vorgibt, innerhalb dessen die erlaubten Handlungen ausgewählt werden können. Und das setzt selber wieder voraus, dass man in derselben Situation nicht nur genau eine Möglichkeit hat zu handeln, sondern mehrere, und dass man eine Bewertung durchführen muss, um zu entscheiden, welche dieser Alternativen man nimmt. Und es setzt auch voraus, dass es nicht nur darum geht, eine optimale Handlung aufgrund von vernünftiger Überlegung zu wählen, sondern dass durchaus auch Subjektivität, eine gefühlsmäßige Bewertung oder so etwas dort eine Rolle spielt. Und das ist das, was uns auszeichnet, aber auch andere Lebewesen, die in diesem Sinne autonom sind. Und die Frage ist dann natürlich, geht das grundsätzlich, Roboter zu realisieren, die genau über solche Fähigkeiten verfügen? Und natürlich, macht es Sinn? Wenn es passiert, was heißt das eigentlich für uns? Sind diese Roboter, diese technischen Systeme dann ähnlich zu uns? Und erst dann ergibt sich diese ganze Folgediskussion.
Nun gibt es ja Roboter, die nennt man dann Saugroboter, also Staubsauger-Roboter, wo die Forscher angefangen haben und haben überlegt, wie lassen wir die Dinger in der Wohnung fahren? Machen wir denen so ein kleines super GPS-System, wo die ordnen können, da steht der Tisch, da steht der Stuhl, da steht das Sofa, und sie lernen das und dann fahren die wunderschön da ihre Strecke ab. Und wenn das dann irgendwie ins Bezahlbare gehen soll, dann fällt da vieles weg. Dann muss das viel, viel einfacher sein. Und da kommt meistens, bei den meisten kommt dann der Randomize-Gedanke. Wir lassen das Ganze zufälligerweise passieren. Wir lassen die zufällig, wenn sie lang genug fahren, und der Zufall ist so, das finden sie ja auch jede Ecke und jede Strecke. Ist das kein Können der Ingenieure, wenn man dann auf dieses Zufallssystem ausweicht, weil man es besser nicht kann? Oder ist es ein gutes System?
Ja, es ist ja genau dann ein gutes System, wenn sich Menschen finden, die das kaufen. Ja, also das würde in diesem Sinne der Markt entscheiden dann. Also entweder, dass man einen Gag haben will, also guck mal, der Roboter, der saugt Staub, und guck mal, wo fährt der jetzt hin und so weiter. Wir haben ja dann immer gleich so animistische Interpretationen dann auch, wenn sich solche Systeme bewegen.
Die kriegen
ja
meistens Namen.
Dann sogar Namen, werden personalisiert, klar. Vielleicht werden sie sogar angemalt oder kriegen irgendwas drauf als Schmuck. Das ist vollkommen richtig. Im Augenblick kann sich das eigentlich nur die Weltraumforschung und das Militär leisten, mobile Roboter so mit Sensorik auszustatten, dass dort in einem gewissen Sinne die Umwelt auf eine Art und Weise erkannt und interpretiert werden kann, die ähnlich zu dem sein ist, wie wir Menschen das machen. Das heißt also, dass wirklich Objekte erkannt werden, also zum Beispiel ein Sofa, ein Stuhl oder Häuser, Straßen oder was auch immer. Und das aber im privaten Bereich, Sie müssen sich ja dafür überlegen, wie viel wären Sie bereit für einen Staubsauger anzulegen, sagen wir mal auch wenn der ganz modern ist und Sie vielleicht damit ein bisschen strunzen können. Ja, aber 500, 600, 700 Euro, da sind Sie da schon wirklich an der obersten Grenze. Und wenn Sie sich angucken, wie teuer die gesamte Sensorik ist und dann vor allen Dingen auch, wie die so integriert sein muss, dass dort ein konsistentes Gesamtbild herauskommen muss. Abstandsmesser misst was anderes eben als eine Kamera oder ein Tastsensor und so weiter. Und dann stellt man fest, das ist ganz schön aufwendig und das kostet eben auch das Geld.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, erscheint es mir ganz, ganz schwierig zu sein, einer Maschine die Möglichkeit zu geben, die Umwelt zu erkennen. Sehen, ja, aber interpretieren, verstehen, das ist ja wohl das große Problem. Und da bin ich wieder bei der von Ihnen angesprochenen Biene, die kann es. Mhm. Warum können unsere schnellen, guten Computer mit diesen Vierfachprozessoren das nicht?
Das liegt im Wesentlichen daran, dass diese technischen Systeme in einer gewissen Weise universell sind. Oder andersrum gesagt, die sind neutral gegenüber der Anwendung und neutral gegenüber der Welt. Eine technische Kamera nimmt mit ihren Pixeln die Welt so auf, wie die Lichterscheinung dieser Welt das der Kamera gibt. Wir Menschen und auch alle anderen Lebewesen haben sofort schon im Sensor, im Auge, sei es ein Facettenauge wie bei der Fliege oder so eine kameraähnliche Konstruktion wie bei unserem Auge, haben sofort eine Interpretation, schon im Sensor. Der Sensor weiß, wonach er gucken soll beim Lebewesen. Beim Roboter überhaupt gar nicht. Es wird erstmal universell aufgenommen. Die ganze Pixelmasse kommt in die spätere Verarbeitung hinein und da ist schon viel bei den biologischen Systemen passiert. Und der Schlüssel dazu, warum das bei Lebewesen funktioniert, ist, dass natürlich Lebewesen unter evolutionären Randbedingungen entwickelt wurden von Mutter Natur, wenn man das mal so technisch ausdrücken will, und damit genau ihre Sensorik und auch die Motorik angepasst ist an das, was diese Lebewesen für ihr eigenes Überleben brauchen.
Das heißt, wir machen es falsch. Wir nehmen Kameras, die uns Bilder transportieren oder Mikrofone und Lautsprecher, die uns Töne transportieren, aber wir bauen nicht unsere Augen nach. Eine Kamera ist also demzufolge kein Auge, nicht damit zu vergleichen.
Es ist in diesem Sinne nicht damit zu vergleichen. Natürlich das physikalische Prinzip, also Lichteinfall, Aufnahme von den optischen Gegebenheiten, wie man das auch in der Schule lernt, das ist natürlich dasselbe für die Kamera als auch für das Auge. Sonst würde ja eine Brille zum Beispiel bei uns hier nicht funktionieren. Aber das, was mit der Verarbeitung passiert, ist ein Unterschied. Aus dem Auge geht der optische Nerv in das Gehirn hinein, ungefähr 1 Million Neurone, aber ungefähr genauso viele Neurone gehen in das Auge hinein, zur Retina. Und was diese Neuronen machen, sie projizieren die Erwartung des Gehirns für die nächste Situation in das Auge hinein. Das heißt, die Aufgabe des Auges besteht nicht darin, ein objektives, vollständiges Abbild der Welt zu schaffen, sondern zu gucken, was passiert da draußen an interessanten Dingen. Und zwar interessant bezogen auf das Lebewesen, was dieses Auge hat. Also den Menschen oder einen Tiger oder eine Kuh oder ein Salamander oder was auch immer. Ja, und das ist ein großer Unterschied. Wir als Ingenieure müssen diese Form von Interesse an der Umwelt, müssen wir künstlich in den Roboter hineintragen. Wir müssen sozusagen die Universalität, die Allgemeingültigkeit einer Kamera spezifizieren, dass da eine bestimmte Weltinterpretation mit eingebaut ist.
Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, das machen zu wollen. Denn ich kann mich entsinnen, dass ich manchmal nur so einen ganz kurzen Augenblick irgendwas gesehen habe und habe eine ganze Story dazu, die irgendwann mal in der Vergangenheit passiert ist. Oder ich sehe aus Tausenden von Menschen plötzlich einen heraus, ganz klein, und ich weiß, das ist der, den kenne ich.
Ja, wie bei Matrix, die Frau im roten Kleid.
Ne? Ja, das ist ja nun sehr, sehr, ich meine, das geht ja ohne Gehirn nicht. Das kann das Auge alleine nicht machen. Es braucht da irgendwo eine Datenbank, wo sie sagt, das habe ich schon mal gesehen. Irgendwie ist es ja sicherlich strukturiert. Kennen Sie ja nicht die Datenbank, die im Gehirn ist oder die mit dem Auge und mit dem Sensorik zu tun hat?
Also ich selber bin ja kein Hirnforscher. Ja. Allerdings hat mein Beruf eben das mit sich gebracht, dass ich mit vielen Wissenschaftler, Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich oft diskutiert habe, auch teilweise gemeinsame Projekte gemacht habe. Es sieht so aus, dass unser Gedächtnis nicht so funktioniert wie eine Datenbank und nicht funktioniert wie eine Festplatte. Das erleben wir ja auch selber. Also wenn das so wäre, dann würden wir nie vergessen, wo wir unseren Schlüssel abgelegt haben oder unser Mobilfon oder was auch immer. Aber sowas vergessen wir am laufenden Meter. besonders.
Ja, ich
nicht. Ja, aber ich auch. Also da hat jeder so seine eigene Geschichte dazu, was man am liebsten vergisst. Und es sieht so aus, dass das Gehirn zwar ein Gedächtnis hat, dass dieses Gedächtnis aber sich nicht wie in einer Videothek einen Film ablegt, in dem also präzise aufgezeichnet ist, wie die Ereignisse in der Vergangenheit waren, um sie dann bei Gelegenheit zu analysieren und wieder hervorzuholen, sondern es wird eine Form von Speicherung genommen, die, wenn man sich erinnert, das, was da gespeichert ist, versucht, das Gehirn insgesamt in eine vergleichbare neuronale Aktivität zu bringen, wie zu dem Zeitpunkt, wo das Interessante passierte. Und weil man sich aber in der Zwischenzeit wahrscheinlich ein wenig verändert hat, weitere Erfahrungen gemacht hat und so weiter, kann man sich nie exakt an dasselbe erinnern. Das heißt, Erinnerungsinhalte im menschlichen Gehirn driften über die Zeit. Und das merkt man auch. Lieblingsgeschichten aus der Jugend, die man also beliebig oft erzählt, erst den Kindern, dann den Enkelkindern und so weiter, nicht wahr? Die verändern sich, die werden ausgeschmückt, da wird man auf einmal, nimmt man eine ganz andere Rolle auch wahr und so weiter. Und wenn man dann möglicherweise mit der ursprünglichen Situation, wenn das mal jemand auf Film aufgenommen haben sollte, konfrontiert wird, wird man sich wundern, wie weit die eigene Geschichte, an die man sich ja so präzise erinnert und das, was da objektiv aufgenommen wurde, wie weit das auseinandergeht. Also das ist ein bekanntes Phänomen vom menschlichen Gehirn. Frage ist natürlich, wollen wir das bei unseren technischen Systemen haben? Also wollen wir dort eine Drift haben in der Datenbank?
Das stille Post.
Das stille Postphänomen, ja, das ist das, genau. Das ist einfach nur über eine längere Zeit auch beim Gedächtnis selber in einem Individuum. Und das ist halt die Frage, nicht wahr? Für was wollen wir diese Roboter haben? Wollen wir die haben, damit die Aufgaben erfüllen, möglichst gut, kostengünstig oder aus anderen Gründen, also um Gefahren abzuwenden von uns, dreckige Arbeit, gefährliche Arbeit abzunehmen? Oder wollen wir ein Ebenbild bauen?
Also wenn wir kein Ebenbild bauen wollen, macht ja auch keinen Sinn, wir sind ja schon mal da, sondern wirklich Helfer haben wollen, dann müssen wir mit den technischen Gegebenheiten, mit Kameras auskommen, weil wir keine Augen nachgebaut haben. Wir müssen mit Prozessoren auskommen, weil wir kein Gehirn nachbauen können, weil unsere Prozessoren auch eine synaptische Plastizität und Merken und Erinnern nicht in dieser gleichen Art machen können. Das heißt, wir können nur eine Maschine nach unserem Verständnis bauen. Im Bereich der Mechanik, in der Bewegung, geht man aber mittlerweile andere Wege, dass man dort das nicht mehr der zentralen Steuerung überlässt, sondern hier ähnlich wie bei Insekten die Intelligenz in die Beine zum Beispiel verlagert, damit der eigentliche Kommandogeber nur sagt, geh dahin, geh dahin, und wenn was passiert, machen die Beine das von allein. Wie funktioniert das eigentlich?
Also zuerst mal ist das kein Gegensatz zu dem, was wir vorhin schon diskutiert haben. Man kann natürlich immer auch als Ingenieur, was bleibt einem anderes übrig, in die Natur schauen, also auch auf Lebewesen und versuchen dort zu verstehen, was die zugrunde liegenden Prinzipien sind und diese dann versuchen in technische Systeme hineinzubringen. Sie haben vollkommen recht, bei Lebewesen ist die Bewegungssteuerung so, dass nicht nur das Zentralnervensystem, also beim Menschen das Gehirn, dasjenige ist, was eine Bewegung komplett ausrechnet, und dann wird nur noch die Muskulatur und das Skelett bedient mit Steuersignalen, und dann bewegt sich der Mensch zum Beispiel oder eben bei anderen Lebewesen einfach ein Käfer oder so etwas, sondern in den Gliedmaßen selber sind auch Neurone, die selber auch in einem gewissen Sinne Berechnungen anstellen können, also insbesondere auch direkt Sensordaten aufnehmen können über die Stellung von Gelenken, über Tastsensoren, gegebenenfalls Berührung mit der Außenwelt, und dieses direkt umsetzen auch in eigene Bewegung. Also zum Beispiel Reflexe sind auf diese Art und Weise kurzgeschaltet. Also für bestimmte Bewegungsabläufe ist bei allen Lebewesen nicht unbedingt ein Zentralnervensystem notwendig.
Es gab ja schon Versuche in der Natur, bei den Dinosauriern, wo man merkt, der Weg zu den Beinen ist zu lange, die brauchen hinten noch ein Zwischengehirn. Und da saß dann ein zweites Gehirn irgendwo und hat dann, weil die Datenübertragung zu langsam war. Also das wurde auch schon ausprobiert.
Natürlich, also eine dezentrale Organisation in Maßen hat natürlich immer große Vorteile gegenüber einer rein zentralen Organisation oder einer komplett dezentralen Organisation. Und so sind eben bei Lebewesen auch die Steuermechanismen organisiert. Und das macht natürlich vollkommen Sinn, wenn man also komplexe Bewegungsapparate, also wie Laufmaschinen zum Beispiel, realisiert, die im rauen Gelände über Stock und Stein gehen können, ähnlich eben wie Käfer oder so etwas, dass man dann auch vergleichbare Steuerungsmechanismen. Aber die vergleichbaren Steuerungsmechanismen zu übernehmen, heißt noch lange nicht, dass man auch alles andere mit übernimmt, wofür der Käfer das braucht. Also zum Beispiel auf Partnersuche, Eier legen, Junge aufziehen, Nahrungssuche. Also es sei denn, die Steckdose für den Roboter würde man so als Nahrungssuche verstehen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man beim technischen Gerät außen vor lässt, die natürlich beim Lebewesen zentral sind. Ja, aber man kann einzelne Mechanismen, Konstruktionen auch nicht nur in der Mechanik selber, sondern auch in der Steuerung dieser Lebewesen kann man versuchen herauszufinden und dann übertragen in technische Systeme. Man darf nur nicht vergessen, sich anleiten zu lassen von einem biologischen neuronalen System heißt nicht, dass man in dem technischen System etwas Identisches geschaffen hat, sondern man hat höchstens ein künstlich neuronales System realisiert, das basiert auf unserem aktuellen Verständnis von biologischen Neuronen heutzutage. Und das ist ein bisschen wie die Wettersimulation. In einer Wettersimulation werden Sie nicht nass. Sie können aber mit einer Wettersimulation, wenn Sie die schnell genug laufen lassen können, das Wetter für die nächsten 3 oder 4 Tage vorhersagen. Sie dürfen nur nicht die Simulation mit dem tatsächlichen Wetter verwechseln.
Man könnte es aber auch nass werden lassen. Das wäre nur eine...
Man kann das dann mit einem...
Man kann in der Dusche fernsehen.
Ja, genau.
Kann man denn nicht zu diesem, sagen wir mal, G-Steuerung oder Fortbewegungssteuerung, kann man da nicht dann Umwelteindrücke mit hinzufügen?
Natürlich.
Dass Erfahrungen erlernt werden? Denn irgendwie muss ja ein so autonom agierendes Gebilde auch in der Lage sein, seine Umgebung zu kartografieren, zu sehen, wo bin ich, wo kann ich hingehen, wo geht's nicht.
Ja.
Und wenn ich jetzt Rückmeldung habe von den Beinen, wie ist der Boden uneben, ist der weich, ist der beweglich, sinke ich ein, dass man das dann vielleicht automatisch lernen kann, dass er beim nächsten Mal sieht, jetzt sieht da so etwas aus wie eine Pfütze oder wie Schlamm oder sonst etwas. Und jetzt kommt das auf mich zu. Ist sowas heute schon denkbar?
Also in Ansätzen auf jeden Fall. Also und das wird auch gemacht. Aber auch hier muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, weil unsere eigene Sprache uns vielleicht auf ein falsches Gleis setzt im Verstehen. Sie haben sehr schön beschrieben ein Szenario, also mit Pfützen, mit Wegen. Ich sag mal, wenn Sie einen Querfeldeinläufer haben, einen Menschen, der durch den Wald läuft, der kann auch unfallfrei normalerweise da durchlaufen, ohne dort anzustoßen. Wenn Sie aber diesem Läufer den Auftrag geben, gleichzeitig zu botanisieren, das heißt also wirklich zu kategorisieren, welcher Baum steht dort, welcher Strauch, welche Pflanze wächst auf dem Boden, dann hat dieser Läufer nur 2 Möglichkeiten. Entweder er wird ganz langsam und wird dann Botaniker und kategorisiert seine Umwelt, oder aber er rennt vor den Baum. Das heißt also, mit einer maximalen Geschwindigkeit, um ein Ziel zu erreichen, reduziert sich die Möglichkeit, eine objektive Beschreibung der Welt zu liefern. Und es scheint so zu sein, dass mindestens bei Lebewesen es nicht zwingend notwendig ist, um ein Ziel zu erreichen, dass man eine objektive Beschreibung dieser Welt machen muss. Man muss einfach nur Erfolg haben und nachher eine gute Geschichte erzählen beim Glas Bier oder Wein. Das reicht vollkommen aus. Ja. Aber man muss nicht vernunftgeleitet und objektiv durch die Welt gehen, um dann ein Ziel zu erreichen. Das ist manchmal sogar hinderlich. Und wenn man so Roboter auch baut, also nach so einem Prinzip, dann sieht das anders aus. Mag vielleicht gar nicht notwendig sein, dass der Roboter eine Pfütze erkennen muss. Er muss einfach nur die richtige Korrelation haben zwischen dem Widerstand in der Fortbewegung und der Energie, die aufgebracht werden muss, um anzufangen, eine Richtung einzuschlagen, um die Pfütze und den Schlamm, der damit verbunden ist, zu vermeiden. Wenn wir von außen gucken, dann könnten wir zu dem Gedanken kommen, dieser Roboter, dieser Laufroboter hat die Pfütze erkannt. Nein, nein, er hat einfach nur die Widerstände gemessen und geht einfach nur den Weg des geringsten Widerstands. Also so wie ein Querfeldeinläufer auch immer nur den offenen Raum sucht im Wald, wenn er da durchläuft, und nicht versucht, die Bäume zu zählen, die da sind.
Professor Freund in Dortmund hat uns mal erzählt, er wäre glücklich, wenn er einen Roboter bauen könnte, der das Zimmer verlässt.
Das stimmt, ja.
So, und da kommen so Dinge wie Schiebetür, wie raffinierte irgendwie andere Tür.
Drehgriff.
Drehgriff und
Klinke.
Kugel und vielleicht sogar, dass ich nur über einen Rollladen Hochzieherei vielleicht das Zimmer verlassen kann und so weiter. Das sagte er, wenn Sie mir das bauen können, dann bin ich zufrieden. Ja. Ist das so eine schwere Aufgabe? Das kommt ja so ein bisschen mit der Pfütze und diesen Problemen da danach.
Wenn man das in dieser vollkommenen Allgemeinheit sieht, dann ist das wirklich unglaublich schwer.
Es wird ja auch manchen Menschen nicht gelingen, das Zimmer zu verlassen.
Okay. Ja, manchmal wollen wir das natürlich auch, dass sie das Zimmer nicht verlassen können. Nein, das ist vollkommen klar. Und Sie sehen dann auch, dass zum Beispiel bestimmte technische Konstruktionen für Raumgestaltung, Zimmertüren und so weiter durchaus auch kulturell abhängig sind. Also dass sie eben in Ostasien zum Beispiel eher Schiebetüren finden, viel häufiger als bei uns. Dass halt auch auf eine bestimmte Art und Weise Türen geöffnet werden. Ich war bei uns die Vorschrift, dass Kneipentüren nach außen aufgehen sollen.
Die manchmal nicht nach außen aufgehen.
Ja, genau. Oder im Wilden Westen diese Pendeltüren. Das sind natürlich alles Dinge, das ist alles technisch möglich, vollkommen klar. Aber man muss auch den soziokulturellen Background mit verstehen, der für uns Menschen relevant ist, um mit diesen Dingen umzugehen. Und wenn man das alles objektiv wie eine Enzyklopädie dokumentieren wollte, um damit ein Bewegungsprogramm für einen Roboter auszustatten, in voller Allgemeinheit, dann sind wir schon bei den trivialsten Dingen komplett überfordert.
Mir ging es auch mal so, also ist jetzt keine allzu schöne Geschichte, ich war mal auf der Toilette in Holland und wollte nun die Toilette verlassen und wollte abziehen. Und da war zwar oben so ein Spülkasten, den ich gesehen habe, und es ging ein Rohr unten rein, aber es hing keine Kordel da oder so irgend so etwas, wo ich abziehen konnte. Das hat mich nervös gemacht und hat mich dazu gebracht, dass ich auf die Toilette gestiegen bin, habe da oben reingeguckt in diesen Wasserkasten und habe da den Siphon gehoben und dann ist es gelaufen. Ich dachte, das kann es doch wohl nicht sein, dass man das so machen muss. Habe dann gesehen, dass in diesem Rohr nach unten irgendwo kaum zu erkennen, dass das schiebbar war. In das andere Rohr hinein. Und das war der Abzug. Da habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um das rauszufinden.
Jetzt weiß ich, wenn ich nächstes Mal nach Holland fahre, wo ich aufpassen muss. Ja. Herr Professor Kristaller, der Zweibeingang, das ist ja nun eigentlich so die Krone dessen, was überhaupt denkbar ist.
Die Humanoiden.
Wenn man wirklich jetzt mal denkt, was da im Moment so an der Spitze der Forschung ist, da gab es oder gibt es von Honda diesen Asimo, den Curio von Sony. Aber das sind ja alles Maschinen, die können stehen, gehen, in die Hocke gehen, umfallen, aufstehen, springen, Seil springen. Aber da steht immer jemand im Hintergrund, der das Gerät bedient. Autark können die das noch gar nicht, auch wenn es oft so dargestellt wird. Warum kann man nicht die Technik in die Maschinen hineinpflanzen? Warum sind das alles noch fernbediente Geräte, die nur bestimmte Fähigkeiten haben, die aber von außen getriggert werden müssen?
2002 war der erste Wettbewerb der fußballspielenden menschlichen Roboter, der humanoiden Roboter in Fukuoka, Südjapan. In einem riesengroßen Baseballstadion, viele tausend Besucher dort, die sich das angeguckt haben. Und ich habe damals mit meinem Kollegen Asama folgendes Experiment zum Einstieg gemacht, um die Zuschauer dafür zu sensibilisieren, was möglicherweise so der Unterschied ist zwischen Roboter und Mensch. Das ist schon über 6 Jahre her. Und die Roboter waren sehr, sehr einfach. Und die Menschen und Roboter bekamen dieselbe Aufgabe. Nämlich, beide sollten auf einem Bein stehen. Wir haben also die Zuschauer gebeten, aufzustehen von ihren Plätzen, sich auf ein Bein zu stellen und einfach stehen zu bleiben. Und die Roboter bekamen das Kommando, ein Bein hoch, stehen bleiben. Was meinen Sie, wer zuerst gewackelt hat?
Der Mensch.
Genau.
Sie sind umgefallen.
Ja, zumindest gewackelt.
Ja.
So, und daran sieht man den Unterschied. Die Ingenieursvorgehensweise heutzutage, ich sage nicht, dass das grundsätzlich so sein muss, aber heutzutage, die Vorgehensweise besteht darin, ihm wirklich eine mechanisch sichere und stabile Konstruktion zu machen und die dann zu programmieren. Beim Menschen ist die evolutionäre Entwicklung über den Laufmechanismus und dessen Steuerung, also die Mechanik, Beine und der ganze Körper, der da auch noch da oben drauf sitzt, und dem Zentralnervensystem, was dazugehört, ist einen ganz anderen Weg gegangen. Menschliches Laufen ist kontrolliertes Stolpern. Das heißt, wir verlieren das Gleichgewicht und fangen das wunderbar auf. Das sieht sehr elegant aus. Man kann sich verschiedene Menschen vorstellen, denen man gerne hinterher schaut, wenn sie laufen. Ja, ganz toll. Aber das ist im Grunde genommen bei jedem Schritt die Bereitschaft, die Kontrolle zu verlieren. Und bei diesen technischen Systemen haben wir als Ingenieure einfach gelernt, man darf nicht die Kontrolle verlieren. Deswegen bewegen sich diese Roboter immer so, dass der physikalische Schwerpunkt genau zwischen den Füßen steht.
Aber das mache ich auch.
Ja, das machen sie eben nicht.
Aber ich falle trotzdem nicht um.
Ja, genau, sie fallen nicht um.
Weil du so elegant bist.
Woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass unsere Konstruktion, wenn man so sagen will, eben darauf ausgelegt ist, dauernd dieses Gleichgewicht zu verlieren. Wenn Sie sich mit beiden Füßen nebeneinander hinstellen, dann werden Sie ganz schnell merken, schon nach wenigen Sekunden, wie Ihr Körper anfängt auszugleichen. Also um diesen sicheren Punkt, der stabil ist und wo Sie einfach stehen bleiben könnten, herumwackeln. Wenn Sie einen Roboter nehmen, so wie er heute gebaut und programmiert wird, in aller Regel, wenn da das Kommando geht, bleib stehen, stell die Füße nebeneinander, der bleibt stehen, da bewegt sich überhaupt gar nichts. Ja? Und bei uns liegt es daran, dass wir einfach keine Stellmotoren haben, die sie einfach anhalten können, keine Feststellbremse für irgendetwas, sondern bei uns muss alles dauerhaft in Bewegung bleiben, sonst leben wir nicht mehr. Nur wenn wir tot sind, da ist kein Leben mehr drin, da kann man eine Stange auch dahin stellen, steht das dann. Aber wir leben dadurch, dass dauernd wir in Bewegung sind und das bedeutet, wir gehen immer um den Punkt der Stabilität, wackeln wir so ein bisschen darum herum.
Das ist beim Fahrradfahren da auch so.
Absolut, absolut.
Ja. Jetzt spricht man ja sehr häufig von Service-Robotern. Man will Service-Roboter den älteren Menschen an die Hand geben, die vieles für die tun können, die auch vielleicht so, naja, wo man auch vielleicht dann eine Verbindung herstellen kann, so ein bisschen Gamagotchi-haft. Und da kommt dein Bierbringer vielleicht oder Tablettenbringer.
Der würde dir ja auch gefallen.
Ja klar, Tablettenbringer und der Denker, der an alles denkt für die älteren Menschen. Ist sowas auf dem Vormarsch?
Vormarsch weiß ich nicht. Also da sind bestimmt die Stückzahlen auch, sprechen da keine eindeutige Sprache. Es gibt nur wenige hundert oder vielleicht tausend solcher Systeme. Das Umfeld ist natürlich sehr, sehr komplex, weil man dort im direkten Kontakt mit Menschen steht, also das technische System mit den Menschen, und zwar auch mit Menschen, die kein tieferes Verständnis für diese Roboter haben, zumindest im Augenblick nicht. Wenn ich mal so weit bin, habe ich das. Vielleicht noch, wenn ich nicht dement werde. Also es ist ein unglaublich schwieriges Thema. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, die überalternden Gesellschaften wollen ein lebenswertes Leben auch für uns alle schaffen, wenn wir denn alle älter werden, uns Richtung 80 Jahre Durchschnittsalter, 85, 90 bewegen. Das wissen wir. Ich bin nicht ganz sicher, ob die heutigen Vorstellungen über derartige robotische Helfer wirklich die Lösung sind. Also man sieht es auch in Japan, typischerweise, denke ich, entwickelt dieses Seerobben-Baby-ähnliche mechatronische System, was der japanische Kollege speziell auch für ältere Menschen entwickelt hat, basiert darauf, dass man weiß, dass unser menschliches Gehirn positiv reagiert, wenn wir ein Lebewesen streicheln und dieses reagiert wie ein Kind oder wie ein Baby auf uns. Mit lauten oder mit großen Augen, mit typischen Bewegungsabläufen da drin. Und die sind so typisch, dass man sie auch relativ einfach in einen solchen Roboter hineinprogrammieren kann. Ich halte das für absolut spannend und ich bin auch dafür, derartige Systeme einzusetzen, wenn dadurch Menschen tatsächlich geholfen wird. Aber ich würde zu bedenken geben, dass es die Menschenwürde vielleicht besser zufriedenstellen würde, wenn es tatsächlich ein Mensch wäre, der da säße und sie streichen ließe von dem alten Menschen oder wo ein Mensch einen alten Menschen streichelt. Also wir sehen ja im Moment gerade an den Litfaßsäulen, an den Plakatwänden Reklamen von Bethel, nicht wahr, wo ein behinderter, älterer, bedürftiger Mensch abgebildet wird und na, man kann schon sagen, strahlende, junge, gesunde, intakte Menschen, und die sind direkt in diesem emotionalen Ausgleich. Finde ich sehr, sehr interessante Darstellung. Und das wäre eigentlich so mein Lieblingsbild. Wenn das aber nicht geht, okay, dann wäre ich auch dafür, dass man die Roboter...
Wenn man Emotionen irgendwann mal in Maschinen hineinbringt, ob ich es mag, weiß ich nicht, aber das wird ja noch lange sein. Aber wir sprechen ja schon seit Jahrzehnten von künstlicher Intelligenz. Hat künstliche Intelligenz irgendetwas mit unserer natürlichen zu tun?
Natürlich, denn sonst gäbe es ja den Begriff künstliche Intelligenz gar nicht. Die große Frage ist nur, was ist natürliche Intelligenz? Und da gibt es natürlich viele Diskussionen darüber. So, meine Vorstellung davon, was natürliche Intelligenz ist, ist unsere menschliche Fähigkeit, das Verhalten von anderen Menschen gut genug vorherzusagen. Also wenn man davon ausgeht, dass wir Menschen über sehr viele Verhaltensmöglichkeiten verfügen, gute und schlechte, vor allen Dingen auch überraschende oder standardisierte Verhaltensweisen, dann ist das im zwischenmenschlichen Zusammenleben extrem wichtig, dass man in der Lage ist, den anderen Menschen einzuschätzen. Und wir sehen das. Wir lieben Theater, wir lieben öffentliche Plätze, wo wir Menschen beobachten können, Cafés. Wir lieben Klatsch und Tratsch, um über andere Menschen uns auszutauschen. Das heißt also, andere Menschen sind für uns wirklich zentral und oft einfach unbekannt. Und meine Überzeugung ist die, dass das, was wir immer so leicht dahin gesagt unsere Intelligenz nennen, bezieht sich für mich in erster Linie darauf, genau diese Vorhersagbarkeit herzustellen, weil die es uns tatsächlich ermöglicht, mit dem am wenigsten berechenbaren Lebewesen, nämlich uns selbst, auch wirklich in sozialen Gruppen zusammenzuleben. Wenn das so ist, dann würde künstliche Intelligenz bedeuten, man müsste ein technisches System realisieren, das in einem gewissen Sinne, ähnlich wie eben bei Menschen, unvorhersagbar ist in seinen Verhaltensweisen, also auch zu Überraschungen fähig ist, zu Kreativität, vielleicht auch zum Verbrechen, und dann gleichzeitig die Möglichkeiten zu schaffen, dass ein künstliches System auch in der Lage ist, genügend gute Vorhersagen zu machen über das mögliche Verhalten des Kollegen-Roboters, um dann mit diesem Roboter gemeinsam handeln zu können. Wenn das so ist, dann gibt es diese Verbindung einerseits natürliche Intelligenz, künstliche Intelligenz, und dann kann man natürlich die Frage stellen, sind wir von der Forschungsseite her auf dem richtigen Wege, wenn wir das denn erreichen wollen, künstlich intelligente Systeme, um diese Systeme zu realisieren.
Was macht denn die Forschung im Moment? Die Grundlagenforschung, bei der Sie ja ein bisschen jetzt in Verzug geraten sind durch die neue Aufgabe.
Ja, ich persönlich bin da ein Stück weit ausgestiegen und kümmere mich mehr um Anwendung. Auch eine spannende Sache. In der Grundlagenforschung, meine ich, werden teilweise die richtigen Dinge getan. Also bezogen auf diese Definition von Intelligenz, die ich gerade gegeben habe. Und teilweise aber auch, finde ich, Experimente, wo für mich nicht ganz klar ist, warum man die macht.
Sie haben also, auch in Ihrer wissenschaftlichen Vergangenheit sehr viele Insektenmodelle und Schlangenmodelle als Roboter ausgeführt. Was ist denn dabei herausgekommen? Gibt es da was Optimales in der Natur, dem man nacheifern sollte als Roboterbauer?
Meines Erachtens, aber das können Biologen sicher noch viel besser auch erklären, meines Erachtens sind Lebewesen immer in einer gewissen Weise Mängelsysteme. Das heißt also, unter den Randbedingungen der physikalischen Welt, die wir haben, ein lebendes System zu realisieren, das alt genug wird, um den Nachwuchs zu bekommen und den auch so weit zu bringen, im Zweifel, dass der überlebensfähig ist, das ist schon eine riesengroße Aufgabe. Und man wird in diesem Sinne kein optimales Lebewesen finden, das also in allen Bereichen hochoptimiert und die optimale Lösung für sich gefunden hat. Also insofern, auch wir Menschen sind in diesem Sinne nur suboptimal. Wir sind optimal darin, das sehen wir im Augenblick zumindest, sind wir eine sehr erdbeherrschende Säugetierart oder Primatenart sogar. Wir sind dabei, alle möglichen Veränderungen auf dieser Erde herbeizuführen, die in der Vergangenheit möglicherweise anderen Lebewesen versagt gewesen ist. Also wir können schon einiges erreichen, aber wir sind sicher bestimmt auch weit vom Optimum entfernt.
Ich möchte nochmal auf Roboter und künstliche Intelligenz zurückkommen. Mir ist im Laufe des Lebens immer bewusster geworden, um etwas zu verstehen, muss ich mir ein Modell in meinem Kopf innen drin aufbauen, vergleiche dieses Modell mit der mir sich darstellenden Realität, scheinbaren Realität. Ich muss diese Realität auch begreifen können, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, um mein Modell zu testen, ob es in Ordnung ist. Wenn ich mir vorstelle, so etwas programmieren zu müssen für eine Maschine, die sich ein Modell ihrer Umwelt im Kopf aufbaut, hätte ich überhaupt keine Vorstellung, keinen Ansatz, wie man sowas macht. Haben Sie den?
Ja, also der Ansatz selber ist, glaube ich, relativ einfach. Man muss sich nur von dieser Vorstellung entfernen, dass ein Weltmodell eine objektive Beschreibung von einer objektiv wahrnehmbaren Welt ist. Also alle Sensoren nehmen nur Teilausschnitte der Welt wahr. Also unser Auge nur ein bestimmtes Spektrum an Lichtwellen, unsere Ohren ein bestimmtes Spektrum an auditiven Wellen und so weiter und so weiter. Das heißt also, jede Sensorikansammlung, die wir auch auf einen Roboter bringen, wählt nur einen bestimmten Ausschnitt aus den physikalischen Phänomenen dieser Welt heraus. Das heißt, unvollständige Information. Und das Zweite ist, dass es gar nicht darum geht, eine optimale, objektive Interpretation da zu realisieren. Also für einen Roboter geht es ja nicht darum, eine Enzyklopädie zu schreiben, sondern für einen Roboter geht es darum, eine Aufgabe zu lösen. In der Regel durch Bewegung auch, durch Handlungen. Und das bedeutet, dass eigentlich nur diese Wahrnehmung eine genügend starke Verbindung herstellen muss zwischen typischen Bewegungsabläufen. Also wenn wir uns im deutschen Kulturkreis begrüßen, dann schütteln wir uns die Hände. Also wenn wir uns auf der Straße begegnen, muss ich einfach nur wissen, wo der Point of Collision ist, also da, wo wir genügend nah beieinander sind, dass der Abstand reicht, dass ich meinen Arm nach vorne bringen kann, dass ich ihre Hand berühre und dass sie in ihre Hand hineingreife, ein bisschen drücke und die so ein bisschen schüttel dann. Und damit habe ich das Begrüßungsritual gemacht. Ansonsten brauche ich aber da gar nichts zu wissen. Das heißt, ich muss kein objektives Bild von ihrer Hand haben. Ich muss kein objektives Bild von der ganzen Umgebung haben, in der wir dieses Begrüßungsritual dann durchführen und so weiter, sondern nur bezogen auf diese Aufgabe, diese Korrelation, also diese charakteristische Verbindung zwischen Wahrnehmung und Handlung.
Aber Ihr Modell ist dann ein lokales Modell.
Na, selbstverständlich.
In Japan klappt das nicht.
Ja,
da müssen Sie sich verbeugen.
Ja, klar, klappt das dort. Sie fallen natürlich erstmal auf die Nase, wenn Sie bei Ihrem kulturell bedingten lokalen Modell bleiben. Und wenn Sie in eine andere Umgebung kommen, müssen Sie lernen oder Sie gehen unter. Ich meine, aber das ist Leben.
Ja.
Entweder Sie passen sich an diese Nische dort, oder die Nische wird Ihnen zeigen, wo es lang geht.
Ja. Den AIBO, den haben Sie ja auch mitgekriegt. Das war ja auch eine Entwicklung, die vielen Leuten gefallen hat. Der hat plötzlich Fußball gespielt. Die Leute haben das Ganze so gesehen, als wäre das ein lebendes Tierchen und so, haben es gestreichelt. War eben ja schon die Rede davon. Ja. Der AIBO, was war das für eine Entwicklung für Sie jetzt als Wissenschaftler?
Für mich war das eine unglaublich tolle Ingenieursleistung, wie man also zu diesem Zeitpunkt auch auf so kleinem Raum so viel hochwertige Sensormotorik und Mechanik unterbringen kann, war einfach umwerfend. Also auch das erste AIBO-Modell war schon klasse und auch die letzten Modelle, die dann realisiert worden sind, sind einfach eine Spitzeningenieursleistung.
Und da, warum ist das gestoppt worden, so ein bisschen mit dem AIBO? Es gibt ja keine neuen mehr.
Nee, es gibt keine neuen. Da kann man natürlich spekulieren. Sony ist ein Wirtschaftsunternehmen in der Unterhaltungsindustrie und das ist natürlich immer eine Einschätzung vom Markt und von Möglichkeiten eines Unternehmens, ob man mit einem System wie dem AIBO wirklich so viel Umsatz realisieren kann oder auch in die technisch richtige Richtung geht, um neue Produkte zu realisieren, die das Wirtschaftsunternehmen vorwärts bringen. Das sind ja keine wissenschaftlich-technischen Entscheidungen gewesen. Also das System selber war top. Also das ist unglaublich. Und auch, was Sie angesprochen haben, den Einsatz vom AIBO bei den fußballspielenden Robotern ist einfach fantastisch. Also wenn man das sieht, wie diese vierbeinigen Roboter sich bewegen, da geht jeder mit, auch jeder Ingenieur, jeder nüchterne Mensch geht da vollkommen emotional mit, wenn er diese Bewegungsabläufe sieht. Also es ist wirklich umwerfend.
Aber wenn er jetzt plötzlich ist, der AIBO ja auch kein Hund mehr, er fängt dann an zu tanzen oder macht Musik oder irgend so etwas, ist das dann nicht was Befremdliches, wenn ein Roboter, der angesehen wird als Hund, plötzlich Dinge macht, die kein Hund kann?
Ja, schauen sich viele Kinderfilme an, so Cartoons oder so etwas, wo Tiere vermenschlicht werden. Schauen sich Ratatouille zum Beispiel an, wo dann so eine Ratte eine Küchenschürze hat und kocht und so. Also natürlich auch in erzählten Geschichten. Wir Menschen neigen dazu, unsere menschliche Welt, unsere Vorstellungen, Wünsche, Hoffnungen, Erfahrungen in alles hinein zu projizieren, wo wir uns reflektieren wollen. Seien es Steine, Bäume, Wolken am Himmel oder eben andere Tiere, denen wir dann was unterstellen. Es interessiert uns gar nicht, ob das real ist oder Wirklichkeitsgehalt hat. Es interessiert uns eigentlich nur, was es für uns bedeutet.
Wenn wir uns jetzt aufmachen, so langsam andere Planeten zu erforschen, brauchen wir Maschinen, die vor uns da sind, die Umgebung erkunden, um zu sehen, was wir mitnehmen müssen. Sehr platt ausgedrückt, wenn wir zum Beispiel ein paar Tage auf dem Mars uns aufhalten wollen. Was müssen diese Maschinen können? Die müssen doch autark sein im gewissen Sinn, selbststeuernd sein, weil allein die Kommandos, die man ihm per Funk geben kann, ja nun etliche Minuten brauchen, bis sie hin und eventuell wieder zurück sind.
Absolut. Also bei diesen extraplanetaren Expeditionen wird man ohne Roboter nicht zu Potte kommen. Und natürlich müssen diese Roboter in der Lage sein, vor Ort alleine entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Ich glaube auch, dass für bestimmte Aufgabenstellungen die heutige Technologie und unser Wissen auch vollkommen ausreicht dazu. Man sieht das genau an dem Mars Rover zum Beispiel, der seit langer Zeit dort sehr erfolgreich navigiert, Bodenproben nimmt, Aufnahmen macht, das auch zurücksendet. Natürlich ist weiterhin offen, ob wir die Komplexität dieser Roboter so weit steigern können, dass die uns zum Beispiel dort schon mal ein Einfamilienhaus hinsetzen können, wo wir dann hinterherziehen. Das ist aber eine ganz andere Sache. Überall da, wo die Umgebungen, ich sag mal, relativ einfach sind, insbesondere wo keine Menschen vorkommen, da ist es auch immer möglich, Roboter zu realisieren. Klar umrissene Aufgaben, wo die Umgebung, in der die Roboter sind, die Merkmale, die relevant sind für das robotische Verhalten, einfach sind, in einfachen Zusammenhängen stehen mit den Handlungsweisen, die damit zusammenhängen. Und wenn keine Menschen direkt in Kontakt sind, dann wird es für die Robotiker leicht, solche Systeme zu bauen.
Warum dann? Könnten Roboter denn sonst uns Menschen etwas tun? Was würde dann eigentlich passieren, wenn hier ein Roboter rumlaufen würde und er würde einem Menschen ein Bein stellen und es würde eine Verletzung oder sowas entstehen?
Naja, da ist normale Haftung angesagt. Also das ist so genauso Produkthaftung wie beim Rasierer. Also das ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist die Unberechenbarkeit des Menschen. Also wenn ich den Roboter haben will als Hilfestellung, als Assistenten, als jemanden, der mit mir Hand in Hand irgendetwas tun soll oder will, dann muss der auch mit meiner Unberechenbarkeit zurechtkommen. Wie oft haben Sie selber das schon erlebt, dass Sie mitten im Lauf anhalten, weil Ihnen was eingefallen ist, man auf der Stelle kehrt und paff, rennt Ihnen einer rein oder sonst irgendetwas passiert, nicht wahr? Das heißt, diese Form von Unberechenbarkeit, das in einen Roboter hineinzubringen, dass das eben nicht passiert, nicht wahr? Das ist unglaublich schwer.
Ist es vielleicht auch so, dass wir als Menschen zu schnell das Ergebnis haben wollen? Wenn wir Menschen geboren werden, dauert es, wie lange dauert das? 2 Jahre, bis wir ein bisschen krabbeln können und 3 Jahre, bis wir gehen können.
Ja, wir können schon ein bisschen vorher.
Ja, gut.
Okay. Mit einem Jahr sollten wir schon aufrecht stehen.
Ja,
ist das so? Ja, ja. So. Mit Mädchen was früher als
mit Jungs. 6 Jahren gehen wir erstmal zur Schule.
Na klar.
Lernen was, machen das Ganze mindestens bis 14 Jahre. Oder länger.
Mit 18 sind wir erst volljährig. Mit
18 sind wir volljährig. Früher war das 21. Mhm. Und mit 26, 27, 28 verlassen wir die Universität. Bis dahin haben wir alles nur gelernt. Genau. Wenn wir dem Roboter jetzt diese Zeit lassen würden, beim Roboter denken wir, ja, der Hund, dieser Eibo-Hund, bei dem würde ich das vielleicht noch glauben, dass der lernt mit der Zeit. Irgendwo, dass der in 2 Jahren vielleicht besser wäre. Mhm. Aber erwarten wir von den anderen Robotern nicht, dass sie sofort funktionieren, so wie wir uns das vorstellen?
Ja, klar. Das ist auch völlig normal.
Müssen wir das nicht den Robotern auch zugutehalten, dass sie Zeit haben, mit uns sich auseinanderzusetzen?
Ja, aber ich denke, es ist noch viel schlimmer. Also was wir hier betrachten, ist nur die individuelle Entwicklung. Aber ein Menschenbaby kommt ja nicht einfach vom Himmel gefallen herunter, sondern da ist ja auch der ganze evolutionäre Zeitraum davor gewesen, der zu dieser Konstruktion Mensch geführt hat. Und man muss ja erstmal darauf kommen, wie man einen guten Roboter realisieren soll. Also wenn der erstmal fertig ist, dann ist ja schon ein Großteil der Arbeit getan.
Wann haben wir denn die ersten guten Roboter? Wann ist ein Roboter da, der bei mir zu Hause aufräumt? Wann ist ein Roboter-Auto da, das wie früher ein Pferd, dem ich sagen kann, wenn ich besoffen aus der Kneipe komme, fahr mich nach Hause, Fritz. Und er weiß, wie das geht und er kennt sich mit Vorfahrtsregeln aus und sieht plötzlich, wenn ein Hindernis da ist, was vorher nicht da war, wenn eine Straße gesperrt ist. Wann haben wir solche Maschinen, die in der Lage sind, uns diese Aufgaben abzunehmen?
Ein solches Auto, meine Vorhersage, werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren haben. Also ein Auto in den urbanen Ballungsgebieten der Industrienationen.
Da bin ich platt.
Der Roboter, der bei Ihnen aufräumt, das werden Sie wahrscheinlich nicht erleben. Da wären wir 30, 40
oder
noch
länger Jahre. Liegt das an mir, oder?
An dem Chaos. Nein, nein, es liegt ein Teil daran, Sie sehen das ja, im Straßenverkehr ist ein hochreguliertes System. Ja, da passieren natürlich viele Unfälle, ist auch klar, aber man bezeichnet das als Unfall, weil ein Regelverstoß vorgelegen hat. Wenn Sie aber die Socken eines Tages links neben dem Stuhl aufhängen oder am nächsten Tag am Waschbeckenrand aufhängen oder so etwas, das ist kein Regelverstoß, sondern das sind Sie. Ja. Und da hinzukommen, mit welchen unglaublichen Veränderungen auch der Prioritäten und des Verhaltens bei Menschen umzugehen, ist in der eigenen privaten Wohnung, das halte ich für eine riesen Herausforderung. Das ist für mich das letzte Anwendungsgebiet, wo wir in der Robotik überhaupt zu einer guten Lösung kommen werden.
Was wären denn nach Ihrer Meinung die ersten Roboter für den Alltagsgebrauch?
Genau diese Autos, von denen Sie gesprochen haben. Ich bin der Überzeugung, dass die Automobilindustrie nicht nur deshalb großes Problem heute hat, weil sie zumindest in Deutschland dann, aber wir sehen ja auch in anderen Ländern, die Umweltfaktoren nicht wirklich richtig eingeschätzt hat und da die Bedürfnisse der Menschen möglicherweise auch nicht richtig eingeschätzt hat, sondern wir sehen auch, und das ist positiv gelaufen, speziell in der deutschen Automobilindustrie, der Grad der Autonomisierung der Autos. Also ich habe vor Jahren auch schon mit Leuten aus der Automobilindustrie darüber gesprochen und die haben das weit von sich gewiesen. Ich habe immer gesagt, ihr baut doch mobile Roboter. Ihr habt so viel Rechenkapazität da drin, so viele Sensoren, die direkt gekoppelt sind mit den Motoren und so weiter. Ihr seid kurz davor, richtig autonome mobile Roboter zu bauen. Und inzwischen, denke ich, ist das anerkannt in der Industrie selber. Es gibt entsprechende, wie sagt man, White Papers oder Roadmaps, die in der technologischen Entwicklung genau diese Richtung zeigen.
Wir haben jetzt immerhin schon einen Roboter laufen bei den Autos, das ist der Abwrack-Roboter, der ist ja sehr beliebt geworden, wenn man da hört, welche Anträge gestellt worden sind. Das war ein interessantes Gespräch, Wolfgang, ne? Ich bin froh, dass wir das mal haben konnten, dass wir uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, auch wenn dabei herausgekommen ist, dass ich doch morgen noch keinen Service-Roboter zu Hause rumlaufen habe. Es sei denn, ich baue ihn mir selbst.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Informationen, die Sie uns mitgebracht haben und ich glaube, einige Dinge sehe ich mittlerweile anders. Schönen Dank dafür.
Gerne. Ja, vielen Dank und dann geht bei uns der Daumen hoch und EBIP.
EBIP?
Ja, ein
nichts anderes?
Bit überbehalten. Nix und uns. Oder Robo, Robo, Robo.
Und tschüss. Tschüss.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.